Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Herzlich willkommen, sagt Simone Nickel. Mein Gast ist heute Christoph Zehentner. Der Liedermacher, Journalist und Theologe war schon mehrfach in Indien. Im vergangenen Jahr hat er eine weitere Reise gemacht, war mit den Mitarbeitern der Netanya-Kirche unterwegs, hat Menschen getroffen, deren Leben sich durch die sozialmissionarische Arbeit der indischen Christen verändert hat. Nach einem ersten Buch mit Mutmach- und Hoffnungsgeschichten aus Indien ist nun ein zweites erschienen. Was zählt, ist die Liebe. Über die Begegnungen und Eindrücke seiner Reise sprechen wir in dieser Sendung. Namaste, Christoph. So sagt man, glaube ich, in Indien.
Namaste, genau. Da guckt man sich dann in die Augen. Dann faltet man so die Hände oder legt man die Hände, Handflächen aufeinander vor der Brust und verneigt sich voreinander. Und dieses Namaste, das ist nicht nur einfach so eine Geste, so wie Hallo, sondern wenn es die Menschen denn ernst meinen und viele meinen es ernst, dann nimmt man sich ja wirklich gegenseitig wahr. Und ja, ich sehe dich, bedeutet das auch, finde ich eigentlich eine wunderschöne Art und Weise, weil das auch gut zur Netanya-Kirche passt, die eben nicht nur irgendwie große Predigten halten und in der Theorie toll sind, das auch, sondern ganz stark möchten, dass Menschen gesehen werden, etwas von Wärme und Liebe und Würde spüren, die sonst in der indischen Gesellschaft eher übersehen werden oder gar missachtet werden. Das finde ich also viel mehr als nur einen schönen Gruß, dieses Namaste.
Genau, und dein erstes Buch, das hieß ja auch Namaste.
Genau.
Du bist gesehen. Wie war das denn, als du jetzt aus dem Flugzeug gestiegen bist und in diese ganz andere Welt eingetaucht bist? Beschreib das mal, wie das Leben dort spielt, was man so spürt, was man riecht, was man wahrnimmt.
Wir haben ja mehrere Stunden Zeit, dann kann ich so einen ersten Eindruck kurz schildern. Nein, es ist wirklich so vollkommen anders, alles anders. Ich bin schon in manchen Ländern der Welt gewesen und habe so ein bisschen den Vergleich, aber ich finde, Indien ist sehr, sehr besonders. Oder dieses Indien, Indien ist ja riesengroß, ein Subkontinent, dieses Indien, was ich da in Visakhapatnam und im Dschungel in den Dörfern kennengelernt habe. Es ist immer laut, überall, es ist immer farbenfroh, unglaublich, ganz tolle Saris, ganz tolle Farben, immer hupende Autos, Motorräder, die sich irgendwo zwischendurch schlängeln, 3, 4, 5 Familienmitglieder, die sich auf so einem kleinen Moped zusammenquetschen, unglaublich, wie das geht. Ein Verkehr, der in einer Weise funktioniert, er funktioniert, aber ich habe keine Ahnung wie, ich möchte nicht Autofahrer sein, bin immer froh, wenn ich gefahren werde da. Und entsprechend laut, farbenfroh, ich würde vielleicht empfinden hektisch, aber die bestimmt nicht, sind natürlich auch die Veranstaltungen der Netanya-Kirche, der Netanya-Gemeinde. Also da gibt's das nicht wie bei uns, wir werden stille und dann verneigen sich alle. Die sind total intensiv, ganz große Beter, aber auch immer, es ist immer irgendwie laut. Und die Box, die Kirchenmusik überträgt, meistens irgendwie ein quetschiges Keyboard oder eine E-Gitarre oder so, die wird aufgedreht bis zum Anschlag. Also für mein Musikerohr nicht so begeisternd, aber volle Kanne. Die geben alles. Die sind intensiv dabei. Ich glaube, da könnten wir uns als doch manchmal etwas behäbige deutsche Christen auch manche Scheibe von abschneiden. Bisschen mehr Leidenschaft täte auch unseren Gottesdiensten manchmal ganz gut.
Genau. Trotzdem kann das ja auch ein Kulturschock sein. Hast du das auch schon erlebt?
Ja, absolut. Absolut. Als ich das allererste Mal nach Visakhapatnam gekommen bin, da war natürlich der Schock noch ein bisschen größer. Jetzt weiß ich ja schon ungefähr, was mich erwartet, wenn ich aus dem Flieger steige. Da sind wir kaum ein paar Meter mit dem Auto unterwegs. Da kommt eine Ampel und das Fenster war auf einer Seite des Autos ein bisschen offen und sofort war die Hand eines Bettlers drin im Auto. Und wenn man dann den Menschen sieht, dann weiß man nicht, ist der jetzt wirklich bedürftig oder ist der, ich sage jetzt mal, dressiert, abgerichtet von irgendwelchen Banden und letztlich bleibt für ihn nichts übrig. Das ist schon ganz eigenartig, ganz merkwürdig. Es ist so viel Not, so viel Elend in der Stadt, aber auch so viel Schönheit. Es ist so viel Verwahrlosung, fürchterliche Ecken und direkt daneben ganz wunderbare Natur. Und was mich besonders geschockt hat bei den ersten Malen, stärker noch in der Hauptstadt Delhi, wunderbare Häuser, riesengroße Hochhäuser, Hotels oder Botschaften oder so, verspiegelt, prunk, Luxus. Und direkt daneben, 10 Meter daneben, Elendshütten. Das würden wir in Deutschland nicht ertragen, nicht aushalten. Mhm. Aber das ist für viele Inder, was auch mit ihrer hinduistischen Sicht der Dinge zu tun hat, vollkommen normal. Da hat es mich echt gerissen. Und ich glaube, da haben die Geschwister der Netanya-Kirche, mit denen ich ja durchs Land dann vor allem gereist bin, ein ähnliches Empfinden wie ich. Sie wollen dieses Elend nicht hinnehmen, sondern sie kämpfen dagegen an und kümmern sich um die Menschen und nehmen das nicht hin, dass es einigen besser geht und einigen schlechter, sondern wollen da eine Gerechtigkeit herstellen oder wollen sich im Sinne Jesu um den Armen kümmern.
Nicht jeder kennt die Netanya-Kirche. In Indien, wer dein erstes Buch gelesen hat, hat eine Ahnung. Erzähl mal, was ist die Netanya-Kirche?
Die Netanya-Kirche hat sich aus einer wunderbaren kleinen Begebenheit, die in Sindelfingen in Schwaben spielt, heraus entwickelt. Ich würde sagen, da hat Gott ein winziges Samenkorn, das von Menschen in den Boden gelegt worden ist, genutzt und was Großes draus wachsen lassen. Da kommt vor vielen Jahren, als das dann noch nicht normal war, ein dunkelhäutiger indischer Student nach Sindelfingen, weil er zu seinem Studium was finanziell dazu verdienen muss, arbeitet er beim Daimler und seine Mutter, Christin in Indien, hat ihm gesagt, wenn du zu den Deutschen kommst, dann such dir auch einen Bibelkreis, damit du auch bloß nicht von deinem christlichen Glauben abfällst. Und dann geht er zu einem Bibelkreis, jedenfalls denkt er, dass das ein Bibelkreis ist, ist aber die CVM Adventsfeier in Sindelfingen, irgendwann Anfang Dezember oder so. Und obwohl er keine Ahnung hat, wie Deutsche Advent feiern und mit Spekulatius und Glühwein und all diesen Dingen keinerlei Berührung hat, er wird von den CVM-ern und CVM-erinnen so gastfreundlich aufgenommen, bewirtet, mit hineingenommen, obwohl er nur ganz schlecht Deutsch spricht. Er wird eingeladen, Mensch, feier doch den Heiligabend bei uns. Er weiß gar nicht, dass für die Deutschen Heiligabend was Besonderes ist. In Indien gibt es diese Tradition nicht. Und kommt ganz schnell durch den damaligen CVM-Sekretär Karl Ramsayer rein in diesen CVM und zieht dann auch dort in ein Zimmerchen im Haus der Ramsayers. Und das erzählt er seinem Vater in Indien, Geschäftsmann, früher mit Nehru und Gandhi im Unabhängigkeitskampf tätig. Und der ist so bewegt, dass er sagt, also wenn die Deutschen so gastfreundlich, da muss ich ja auch irgendwas machen. Und dann baut er den Kuhstall hinten im Garten aus und nimmt da 6 Kinder von der Straße auf. Jungs, die vorher sich selbst irgendwie durchschlagen mussten. Und aus dieser Geschichte heraus ist die Netanya-Kirche entstanden, die heute aus, keiner weiß es so ganz genau, 1000, 1100, 1200 einzelnen kleinen Gemeinden besteht, über den Bundesstaat Andhra Pradesh vor allem verteilt. Oft sind das wirklich kleine Kirchlein, nicht große Gebäude. In Vishakhapatnam gibt es eine große Bischofskirche, aber sonst ist das alles von der Größe her überschaubar. Aber eben ein verzweigtes Netz. Und typisch für diese Kirche ist beides: Sozialarbeit, mich kümmern um die Menschen, die auf der Straße leben, die im Slum sind, die HIV-infiziert sind, die als Witwen nichts gelten in der Gesellschaft, aber immer auch die Liebe Jesu predigen. Und dieses beides, ein bisschen wie die Heilsarmee, Suppe und Seelenheil gehören zusammen. Suppe und Predigt über Seelenheil gehören zusammen. Das macht die Netanya-Kirche aus. Und sie wird von Deutschland aus, von einem Verein aus dem Großraum Stuttgart-Sindelfingen unterstützt. Und im Zusammenhang mit diesem Verein bin ich an die Kirche rangekommen vor einigen Jahren und habe sie jetzt zum dritten oder vierten Mal besucht. Und ja, kommen immer ein bisschen tiefer rein und meine Begeisterung wird immer ein bisschen größer.
Man hört es, dass du so begeistert bist. Bischof Singh leitet die Netanya-Kirche. Was ist er für ein Mensch?
Er ist ein wunderbarer Kommunikator. Ich mag seine Predigten. Ich mag die Art und Weise, wie er manchmal mit schwäbischen Brocken kokettiert und aber genau auf den Punkt, obwohl Deutsch nicht seine Muttersprache ist, die Botschaften, die er auszurichten hat, ausrichtet. Er ist ein Mensch mit einem ganz weichen, sensiblen Herzen, der sofort spürt, wenn irgendwo was nicht stimmt, was ungerecht ist, was unfair ist. Und er ist einer, der sich auch für die schwierigsten Aufgaben nicht zu schade ist. Die Corona-Zeit war in Indien ganz besonders schlimm, weil vor allem Corona sich in den Elendsvierteln verbreitet hat und die Regierung hat dann, jedenfalls in Vishakhapatnam, ich weiß nicht, ob das in anderen Städten auch so war, diese Viertel abgesperrt. Man konnte nicht mehr raus, man konnte nichts mehr verdienen als Tagelöhner, man konnte kein Essen mehr kaufen, ganz furchtbar. Und nicht mal Leichen wurden beerdigt, weil die Leute Angst hatten, sich anzustecken. Und in der Situation hat Singh als Bischof nicht nur andere Leute dahin geschickt, um zu helfen, sondern ist selbst hingegangen, sodass seine Mitarbeiter eben gesagt haben, Singh, wir brauchen dich noch. Bitte halt dich etwas zurück. Aber das hat ihn nicht davon abgehalten, auch die schwierigsten Aufgaben zu machen und sich selbst in Gefahr zu begeben. So ein Mensch ist das. Und ich habe ihn immer wieder erlebt, wie er mit Kindern, mit Schwachen, mit Menschen, die im Rollstuhl sitzen, ganz liebevoll auf Augenhöhe gesprochen hat. Und ich glaube, diese Mischung aus ist wirklich ein Mann mit Charisma. Er hat was zu sagen, das merkt jeder, hat Vollmacht. Er hat Salbung, würden die charismatischen Freunde sagen. Und auf der anderen Seite dieses dienende, sensible Herz, das macht ganz viel aus. Ich rede über einen Mann, der mittlerweile ein enger Freund ist von mir. Du merkst, ich bin begeistert. Klar hat er auch, wie jeder, die eine oder andere Macke, aber ich finde, das, was ich jetzt beschrieben habe, zeichnet ihn total aus. Und viel davon hat er an seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weitergegeben. Und das ist auch ja ein bisschen DNA der Kirche geworden, so empfinde ich es.
Du schreibst in deinem Buch, dass der Bischof eine schwere Zeit hinter sich hat. Er ist schwer erkrankt.
Magenkrebs, ja. Und das nach 65 Jahren, das war kurz nach seinem 65. Geburtstag, dass er die Diagnose kriegte, nach 65 Jahren, wo er eigentlich immer gesund war und nichts war und er sehr, sehr viel gearbeitet hat, im Nachhinein vielleicht in mancher Lebensphase zu viel, wie er selbst kritisch sagt. Und dann kam das wie ein Schock. Er ist heute, an dieser Krankheit sterben die meisten, die sie in dem Stadium haben, in dem es bei ihm erst entdeckt war. Er ist heute nur noch die Hälfte von dem, die er früher war, sehr viel schmaler, hat keinen Magen mehr. Also es gibt viele Einschränkungen, aber seine Wirkung, seine Vollmacht ist dadurch noch gewachsen. Und er hat es gelernt, vielleicht auch durch diese schwere Zeit Verantwortung abzugeben, das, was vielen geistlichen Leitern ja schwerfällt oder auch Unternehmern schwerfällt, rechtzeitig zu gucken, wer macht das weiter, wenn ich nicht mehr kann. Da hat ihn diese Krankheit dazu gebracht und insofern ist die Krankheit auch ein Stück, ja, ein Mosaikstein, der die Zukunft der Netanja-Kirche ganz positiv beeinflussen kann.
Mhm. Du hast jetzt schon öfters erwähnt, dass die Netanja-Kirche sich sozial, missionarisch ganz stark engagiert. Auch in Elendsvierteln, du hast eine Frau kennengelernt, die sich um AIDS-kranke Frauen kümmert. Erzähl uns von dieser Frau.
Ja, Suchata ist wie ein strahlender Engel im Dreck. Und Dreck heißt Elendsviertel, Slumgebiete, die kann man sich nicht vorstellen in Deutschland. Gibt es natürlich in unterschiedlicher Abstufung. Es beginnt damit, dass Leute vom Land kommen, bitterarm, oft verschuldet und irgendwie darauf hoffen, dass sie in der Millionenstadt Visakhapatnam, wo es einen Hafen gibt, wo es viel Industrie gibt, wo Fracht ein- und ausgeladen wird, als Tagelöhner Geld verdienen können. Die meisten haben erstmal nichts dabei und bauen sich dann aus ein paar Zweigen und einer Pappkiste bauen die sich eine notdürftige Behausung. Und so sind, ich weiß es nicht, Hunderte von Stadtvierteln, manchmal nur auf einem Grundstück, manchmal am Rand der Stadt etwas größer. Und in diesen Slumgebieten ist alles, was man sich an Dreck, Mist, Kriminalität, Gewalt, Krankheit vorstellen kann. Prostitution, Mord auf der Straße wegen Nichtigkeiten und. Und da kommt Suchata und eine Reihe von anderen. Sie hat diese Arbeit mit aufgebaut, sie ist bis heute da tätig und sie kümmern sich speziell um Frauen, die HIV-infiziert sind. Und HIV ist natürlich ein großes Tabu, keiner will drüber reden. Alle tun so, als ob viele Frauen, als ob nichts wäre bei ihnen. Viele Frauen werden von ihren Männern in die Prostitution gezwungen oder als Witwen verkaufen ihren Körper selbst und holen sich dann das AIDS-Virus, das HIV-Virus und sind, wenn sich's rumspricht, ausgestoßen. Um die kümmern sich Sozialarbeiterinnen der Netanja-Kirche, die besuchen sie. Denen machen sie Mut, regelmäßig die Medizin zu nehmen, die der Staat kostenlos abgibt. Denen machen sie Mut mit Mikrokrediten, da reden wir von Kleinstbeträgen, 20, 50 Euro und damit kann man sich eine Nähmaschine ausleihen und anfangen, ein bisschen Geld zu verdienen oder kleinen Schmuck kaufen und den auf der Straße verkaufen, ein bisschen Geld zu verdienen. Den machen Sie Mut und den helfen Sie nicht, indem Sie sie mit übergroßen regelmäßigen Spenden zuwerfen, sondern selbst auf die Füße zu kommen. Und das hat mich, ich habe da einige Familien kennengelernt, das hat mich sehr, sehr bewegt. Das ist ein gefährlicher Job, den man da macht als Sozialarbeiterin, weil gerade die Lebensgefährten, die Zuhälter, die Ehemänner dieser Frauen das gar nicht gut finden, dass da die Sozialarbeiterin kommt, dann könnte der Nachbar ja vermuten, oh, da stimmt was nicht in der Familie. Die ist oft mit dem Tod bedroht worden, da sind schwere Hämmer schon nach ihr geflogen, aber sie macht es Tag für Tag, weil sie spürt, Gott hat mich hierher berufen. Und das finde ich schon großartig. Ein echter Engel.
Jotir, ich weiß nicht, ob der Name so ausgesprochen
ist.
Jotir. Jotir ist eine Ärztin, da könnte ich sagen, ist eine ähnliche Geschichte. Auch jemand, eine Frau, die sich berufen fühlt, etwas zu tun.
Ja, sie praktiziert als leitende Ärztin in einem kleinen Krankenhaus auf dem Land, irgendwo zwischen Großstadt und Dschungel, wo in einer Gegend, wo sehr, sehr viel sehr arme Menschen leben. Und die Menschen, die in dieses Krankenhaus der Netanya-Kirche kommen, das sie medizinisch leitet, leiden fast alle unter Krankheiten, die direkt mit ihrer Armut zu tun haben. Tuberkulose zum Beispiel, das kriegt normalerweise kein reicher Mensch. Oder eben auch sehr oft HIV und dann die verschiedenen Folgen. Das ist auch in Indien fast ausschließlich eine arme Leute-Krankheit, weil man eben sich nicht entsprechend schützen kann, die Informationen nicht hat und so weiter. Und Jotir könnte von ihrer Ausbildung her in einem gut ausgestatteten Krankenhaus irgendwo in der Großstadt arbeiten und da Verantwortung haben und viel mehr Geld verdienen und viel angenehmere Arbeitsbedingungen haben. Aber sie hat diese Berufung, dort zu helfen, wo die Not am größten ist. Und was mich in der Begegnung im Gespräch total beeindruckt hat, bei ihr kam beides zusammen. Diese Berufung zur Medizinerin, zur Ärztin, anderen zu helfen, weil sie Christen erlebt hat, die als Ärzte auf dem Land geholfen haben. Und gleichzeitig war sie von dem Glauben dieser Menschen, sie ist als Hindu aufgewachsen, so beeindruckt, dass sie auch Christin geworden ist. Also ihre Bekehrung, ihre Hinwendung zu Jesus und ihre Hinwendung zu dem ärztlichen Beruf hängen ganz eng zusammen. Und ich habe sie dann gefragt, ja, bist du eher Ärztin oder bist du eher Missionarin? Und dann hat sie gelacht und hat gesagt, ich bin keine Pastorin, aber ich bin Missionsärztin. Und beides ist mir ganz wichtig und das will ich gerade hier tun bei den Menschen, die sich keine Hilfe kaufen könnten, die sonst nicht von Ärzten, Ärztinnen behandelt würden, wenn sie jetzt nicht zu diesem Krankenhaus der Netanya-Kirche kommen könnten.
Die medizinische Versorgung in Indien ist komplett anders als bei uns. Ja. Kannst du dazu was sagen?
Es gibt keine Krankenversicherung. Wenn du arm bist und krank wirst, dann hast du in der Regel nicht irgendwie Geld liegen. Manche Frauen haben dann von der Mitgift her oder so ein bisschen Schmuck, der dann verkauft wird. Aber oft ist der nach der ersten Krankheit weg. Sondern wenn die zweite Krankheit von einem anderen Familienmitglied kommt oder wenn du eine längerfristige Geschichte hast, wo du regelmäßig eine Behandlung brauchst, dann weißt du nicht, wie damit umgehen. Und dann passiert es häufig, dass Menschen sich in Schuldknechtschaft begeben. Das können wir uns auch nicht vorstellen. Die gehen zu irgendeinem Großgrundbesitzer oder zu einem reichen Mann und der drückt ihnen Rupienscheine in die Hand und lässt was unterschreiben, was sie oft gar nicht lesen können. Und das sind so fiese Verträge, die schaffen das ihr Leben lang nie, das abzuarbeiten. Die sind wie moderne Sklaven und abhängig von dem Menschen wegen einer Operation, die sie für ihr Kind finanzieren mussten oder wegen einer Chemotherapie oder irgendwas. Also da steckt ganz, ganz viel Sprengstoff drin und das ist eben eine Aufgabe für Netanya zu gucken, solche Leute manchmal auch frei zu kaufen oder ihnen die Möglichkeit zu geben, das doch abzuarbeiten und dann als freie Menschen durchs Leben zu gehen oder eben dafür zu sorgen, dass die gar nicht erst sich in so eine Abhängigkeit begeben, sondern sie in einem Netanya-Krankenhaus zu behandeln.
Du erzählst auch von einem Mädchen, das von ihrem Vater verkauft wurde. Das kann man sich ja bei uns kaum vorstellen. Wie kommt ein Vater dazu, die Tochter zu verkaufen?
Also das gehört für mich zu den schlimmsten Dingen, die ich gehört habe. Und ich habe einige schlimme Dinge gehört. Ich kenne Jessica schon seit einer ganzen Weile. Ich kenne sie sogar schon, als sie noch vor ihrer Taufe ihren ursprünglichen Namen hatte. Aber ich hatte keine Ahnung, was für ein schlimmes Schicksal in der Kindheit hinter ihr lag. Und jetzt im Oktober letztes Jahr, weil ich wusste, irgendwas war da an besonderer Geschichte, habe ich sie gefragt, das war ja wohl nicht ganz einfach, könnten wir darüber reden, wäre das was? Und sie hat sich total gefreut und sagt, ich teile gerne meine Geschichte mit dir. Also was ich jetzt erzähle, will sie erzählt haben. Heute 27 Jahre alt, verheiratet, ich würde sagen, jetzt glücklich, obwohl es anfangs nicht so einfach war mit ihr und ihrem Mann, hat einen Sohn. Sie ist im Elend groß geworden. Ihre Mutter war behindert, konnte nicht sprechen, konnte nicht hören. Wunderschöne Frau, aber diese Behinderung war schon ein großer Makel. Das ist in der hinduistischen, indischen Gesellschaft ein großer Makel. Und dann hat sie ein erstes Kind geboren, Jessicas große Schwester, ein Mädchen, ist im Ansehen ihrer Familie dadurch total gefallen, weil Mädchen nichts wert sind, nur Jungs. Ganz furchtbar, was ich jetzt sage, aber ich versuche es zu schildern, die Situation. Und dann kommt Jessica. Und das zweite Mädchen bedeutet für den Vater, für den Erzeuger, für den Ehemann, jetzt ist Schluss und er lässt seine eigene Frau von einem Familienangehörigen umbringen. Das Mädchen ist damals, weiß ich nicht, 2, 3 Jahre alt oder so oder vielleicht auch wenige Monate. Sie hat ihre Mutter nie kennengelernt. Sie hat ihre Mutter nie kennengelernt, weil die Mutter zur Strafe sozusagen, ist irrsinnig, was ich sage, aber so ist die Lage, umgebracht wurde. Dann kam sie nach einigen schwierigen Jahren bei der Oma, kam sie in eine Tanja-Kinderheim und dort hat sie ihr eigener Vater aus dem Heim entführt, weil er pleite war, weil er verschuldet war und hat sie verkauft. Hat sie verkauft und in schlimmste Verhältnisse ein kleiner Geschäftsmann, der sie selbst sexuell missbraucht hat und der sie zum Missbrauch verkauft hat, als Tempelprostituierte durch Hindu-Tempel gezerrt, bei Festen musste sie tanzen, als Kind, als Neunjährige und sich missbrauchen lassen. Bischof Singh musste sie regelrecht wieder rauskaufen aus dieser Abhängigkeit. Unfassbar für uns. Und das ist sozusagen ein, ja, Happy End stimmt nicht, aber eine glückliche Wendung nahm, lag wirklich daran, dass Netanja sich so eingesetzt hat für sie. Sie konnte zurückkommen ins Kinderheim und sie konnte die Schule fertig machen. Sie hat eine Ausbildung, ein Studium gemacht als Hotelfachfrau oder Hotelmanagerin und ist heute die Chefin, Servicechefin des Gästehauses vom Bischof. Natürlich spürt man diese fürchterliche Vergangenheit und sie will darüber reden, aber man merkt auch, wie schwer es ist, aber man merkt auch ganz viel Hoffnung. Und ich finde es unglaublich, dass das jetzt eine Frau ist, die mit Charme und Übersicht und Liebe sich um Menschen kümmert und die nicht nur für ihren eigenen Sohn, nicht nur für ihre Familie, sondern für ganz viele Menschen genau das möglich machen will, was sie selbst damals nicht erlebt hat, sich wohlfühlen, sich gesehen fühlen, sich geliebt fühlen, sich angenommen fühlen.
Menschen mit Behinderung haben es in Indien auch besonders schwer.
Ja.
Du erzählst von einer Diakonisse, die im Ruhestand nochmal aufgebrochen ist, um gerade diesen Menschen zu helfen. Schwester Beate.
Ein Hammer, eine Hammerfrau. Die hatte schon ihr Leben lang vorher sich um Menschen in Not gekümmert, bei der Kindernothilfe, bei Brot für die Welt, in Brasilien, auf den Philippinen, ganz viel Gutes getan. Und dann war sie 65 und in einem Alter, wo sich andere zur Ruhe setzen, haben, ich weiß nicht, ihre Mitschwestern oder die Leitung ihrer Diakonissenschaft hier, dem Friedenshort aus Freudenberg, gar nicht so weit weg von Wetzlar, wo wir zusammensitzen, haben ihr gesagt, jetzt guck mal nach Kondala. Da gab es schon eine Kooperation zwischen dem Friedenshort und der Netanya-Kirche. Und dort hat sie eine inklusive Arbeit aufgebaut, also die behinderten Kinder mit hineingenommen in die normalen, sage ich mal in Anführungszeichen, Schulklassen, in die Kindergärten und hat ganz viel Kreativität und Farbenfreude reingebracht. In Indien ist es so üblich, nur als Beispiel, dass, wie in vielen Ländern der Welt, dass Kinder im Unterricht vorgedruckte Elefanten ausmalen. Das ist Kreativität, soll Kreativität sein. Meine Frau als Kunsttherapeutin schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Bei Schwester Beate war das ganz anders. Die hat einen Farbeimer genommen und dann haben sie die Wand angemalt, aber nicht nach einer Schablone, sondern frei und haben da die Arche Noah gemalt, von Kindern gemalt. Und so hat sie entsprechend ganz viel Kreativität und Farbe reingebracht und hat immer darauf geachtet, dass die Kinder, die im Rollstuhl sitzen, die nicht sprechen können, die im Kopf nicht so schnell sind wie Altersgenossen, dass sie mit integriert sind. Ich habe einige Begrüßungsfeste erlebt dort in Kondala. Da haben die Kinder bei der Begrüßung so Tänze gemacht, wo sie die verschiedenen Handwerksberufe Indiens gezeigt haben. Also den angefangen vom Bauern, wie er sich um seine Kühe gekümmert hat, haben sie so tänzerisch dargestellt. Oder der Schuster, der mit dem Hammer geklopft hat und so weiter. Und da waren eben nicht nur gesunde Kinder dabei, sondern da saß auch der Kleine im Rollstuhl dabei und hat sein Hämmerchen geschwungen als Schuster. Und das hat Schwester Beate ganz stark möglich gemacht. Und wenn ich heute nach Kondala komme, sie ist jetzt selbst, weiß nicht, um die 80 oder so und fährt jetzt nicht mehr nach Kondala aus Altersgründen, aber da hat sie eine Spur der Liebe hinterlassen. Und das hat so viel verändert, nicht nur bei dem einzelnen Kind, bei der Familie rundherum, sondern auch bei der Gesellschaft. Man sieht, dieser Mensch, den man früher, so war das, fast weggesperrt hat, für den man sich geschämt hat, der kann was anderes als der ganz gesund ist. Aber der hat Fähigkeiten und den können wir fördern und fordern und der ist Teil unserer Gesellschaft. Naga Lakshmi ist so eine junge Frau, die als Kind ganz schwer behindert geboren ist und die nach vielen Operationen und eben Begleitung, Unterstützung Lehrerin geworden ist und heute andere Kinder unterrichtet. Gesunde wie kranke Kinder und sie ist ein strahlendes Vorbild für das, was werden kann, wenn Menschen wie Schwester Beate dafür sorgen, dass jeder eine Chance kriegt, auch der schlechtere Startbedingungen hat.
Und eine Chance fürs Leben bekommen, das hat auch einer, der in einer aussätzigen Siedlung groß geworden ist. Simeon heißt er, glaube ich. Die Krankheit Lepra, bei uns kein Thema mehr, aber in Indien ist das leider noch so.
Ist das leider noch so? Auf zwei Ebenen. Das eine ist, ich konnte das schier nicht glauben, fürs Buch habe ich nochmal recherchiert, bis heute stecken sich allein in Indien an die 100.000 Menschen neu mit Lepra an. Nicht da, wo die medizinische Versorgung gut ist, sondern irgendwo hinter den Bergen bei den 7 Zwergen. Die Krankheit ist längst besiegt. Die müsste nicht mehr existieren, die Krankheit. Aber sie hat immer noch Kraft, da, wo man sich eben keinerlei medizinische Versorgung leisten kann oder einfach auch keine Ahnung hat von dieser Krankheit. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene, die aber da vielleicht noch stärker zum Tragen kam, Menschen, die als Kinder, als Jugendliche, also vor 40, 50 Jahren Lepra hatten, denen sieht man das an bis an ihr Lebensende. Die haben verkrüppelte Gliedmaßen, denen sind oft die Augenbrauen ausgefallen, auch die Gesichter sind entstellt und denen ging man und geht man oft aus dem Weg. Bloß nicht in die Nähe kommt, bloß nicht dahin. Und deswegen hatte sich in Vishakhapatnam schon vor vielen Jahren eine aussätzigen Siedlung gebildet. Da haben nur Menschen gelebt, die aussätzig waren. Die waren vielleicht schon lange nicht mehr leprakrank. Die Krankheit war ausgeheilt, die waren nicht mehr ansteckend, nichts. Aber man sah es ihnen an. Und so hat man sie behandelt, als den letzten Dreck. Und als Kind von zwei leprakranken Eltern ist dieser Simeon, als Junge hieß er noch anders, den Namen Simeon hat er sich gegeben oder hat er bekommen, als er Christ wurde, ist er aufgewachsen und das muss eine furchtbare Kindheit gewesen sein. Er selbst kerngesund, wollte Cricket spielen, die Jungs haben gesagt, du doch nicht, dann kriegen wir am Ende noch Lepra und haben ihn verlacht und er hat sich durchgebissen, durchgekämpft, hat als Hilfsarbeiter dann auf vielen Baustellen Zement geschleppt und Sand geschleppt und so die miesesten Arbeiten gemacht, hat aber zugeguckt, wie da gearbeitet wird und als dann in seiner aussätzigen Siedlung, die Besuch hatte von Pastor Singh und von Mitarbeitern in der Tanja-Kirche, als da eine christliche Gemeinde begann und diese kleine Gemeinde angefangen hat, ein kleines Kirchlein zu bauen, war er plötzlich der am meisten vom Bauen verstand. Und er war der Bauleiter, hat nie was studiert oder gelernt, aber war so ein praktischer Mensch. Und das hat er so gut gemacht, dass der Bischof, in der Zwischenzeit war Singh Bischof geworden, gesagt hat, Mensch, da brauche ich auch noch eine Kirche, kannst du da nicht helfen bei der Gemeinde? Und heute ist der Simeon, um die 60 Jahre alt, ist der Hauptbaumeister der Netanya-Kirche. Aus diesen einfachsten, schwierigen Verhältnissen heraus ist ein gestandener Mann geworden mit Profil, der schon ganz, ganz viele tolle Gebäude errichtet hat. Und was macht er in seiner Freizeit? Er mietet einen Bus, er fährt mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern los und evangelisiert in anderen Stadtvierteln der Stadt. Und er hat mir ganz stolz auf seinem Handy gezeigt, wie es dazugeht. Auch Lautsprecher, volle Kanne. Und dann wird laut gepredigt. Das bläst nur so durch die Gegend und lädt Menschen ein, sich für Jesus zu entscheiden und erzählt davon, wie sein Leben durch die Begegnung mit Jesus sich verändert hat. Was könnte glaubwürdiger sein? Was könnte beeindruckender sein?
Mhm. Du hast auch eine ganz abenteuerliche Reise in den Dschungel gemacht. Wen wolltest du dort treffen?
Das Dschungelgebiet, das ist der Sila-Dschungel dort, das man von Vishakhapatnam aus mit einigen Stunden Fahrt erreicht. Also zum einen leben da eine ganze Reihe von Stämmen, indigenen Völkern, würde man sagen, gibt es mehrere hundert in Indien und dort im Dschungel gibt es etliche, die von dem Rest der Inder nicht so richtig ernst genommen werden, die gar nicht richtig als Menschen angesehen werden. Und dort hat die Netanya-Kirche sehr, sehr viele kleine Kirchen, auch einige Kinderheime, Internate, damit Kinder, die ganz weit weg irgendwo im letzten Dschungeleck wohnen, in diesem Internat leben und dann halt auch zur Schule gehen können. Dort begann auch ein Teil der missionarischen Arbeit der Netanya-Kirche und da habe ich einige Besuche gemacht in verschiedenen Gemeinden, eine Taufe erlebt, wie im Neuen Testament, in einem Flusslauf. Da kamen dann, weiß ich nicht, 30, 40 Frauen in bunten Saris und Männer in weißen Hemden dahinter und an dem Tag wurden, ich weiß es nicht mehr genau, 15 oder 20Menschen getauft, richtig im reißenden Fluss. Ganz faszinierend, ganz was Besonderes und wir alle wissen, wenn man dort in dieser Gegend sich für Jesus entscheidet, und das ist ja nun ein öffentliches Zeichen für diese Entscheidung, dann wird man geschnitten, dann wird man gemobbt, dann kann man im schlimmsten Fall verfolgt werden. Das ist alles andere als einfach. Man nimmt sehr, sehr viele Nachteile in Kauf, aber die ziehen singend dahin und lassen sich taufen. Sehr, sehr beeindruckend. Also das war der eine Punkt, solche Gemeinden zu treffen. Und der andere Punkt, als Journalist bin ich ja von Natur aus neugierig, ich wollte die Bonder nochmal treffen. Und das, da müssten wir jetzt Filme zeigen oder Fotos zeigen. In meinem Buch sind ein paar schöne Fotos drin. Die Bonder sind wirklich noch ein Urvolk. Also die leben im Prinzip wie in der Steinzeit, weg von der Zivilisation. Ich als Tourist dürfte dort nicht hin, was ich auch völlig in Ordnung finde, aber sie dürfen natürlich aus ihren Dörfern, von den Hügeln, von den Versteckten runterkommen und sie tauchen manchmal auf dem Markt auf, wenn sie, was weiß ich, ein scharfes Messer kaufen müssen oder so, tauschen irgendwelche Dinge da ein. Und bei der Gelegenheit haben sich einige Bonder mit Netanya-Mitarbeitern über den Glauben unterhalten. Es gibt mittlerweile einige hundert Bonder-Christen, es gibt schon einige Gemeinden im Bonder-Gebiet und mit einigen von diesen Brüdern und Schwestern habe ich mich getroffen. Die sehen völlig anders aus als du und ich. Die tragen völlig andere Kleidung, sind viel kleiner, dunklere Hautfarbe, ganz farbenfroh, mit Schmuck behängt, die Damen. Und es ist eben eine Begegnung mit der Steinzeit irgendwie, ganz verrückt.
Wie war das denn mit der Kommunikation?
Über mehrere Sprachen. Also die sprechen Oriya, Oriya. Und es war ein Mitarbeiter von Netanya dabei, der heute so der Pastor der Bonda-Gemeinden ist oder der Dekan sogar. Der hat das übersetzt in Telugu und Telugu hat dann der Bischof Singh für uns übersetzt. Also es ging ein bisschen hin und her, manchmal mit Englisch, ganz viel auch nur mit Zeichensprache. Und anfangs standen wir uns ein bisschen staunend gegenüber. Also so wie wenn die ein Denkmal sehen und wir ein Denkmal sehen und wussten gar nicht so recht. Und dann habe ich gesagt, habe den Amos, so heißt der, gebeten, Mensch, die sollen sich mal vorstellen. Und dann haben sie nicht gesagt, wie alt sie sind, weil das wissen sie gar nicht. Aber sie haben sich vorgestellt mit den Kindern, die sie haben. Das war sozusagen der Größte. Ich habe, die Namen konnte ich mir eigentlich merken. Ich habe 3 und ich habe 5 und ich habe 1 und so. Und dann kamen die Männer, es waren erst die Frauen und dann kamen die Männer und die waren auch zum Teil verheiratet, auch Kinder. Da waren 2 Männer dabei, die waren so um die, 17, 18, schwer zu schätzen. Und die waren noch nicht verheiratet. Und dann haben alle gekichert, dass die noch nicht verheiratet sind, weil normalerweise würde man als Bonder mit 12 oder 13 heiraten, als Bonder. Es war ganz herrlich. Also da hatten wir viel Spaß und da war Sprache nicht mehr das Entscheidende, sondern die Finger haben geholfen und alles Mögliche. Und dann haben sie uns einen Worship-Song vorgesungen auf Oriya in ihrer Sprache.
Das wäre jetzt toll, wenn wir den einspielen könnten.
Du hättest keinen Spaß dran, du hättest das miterleben müssen. Also da war eine Frau, die hatte so eine Art, wie nennt man das, Maultrommel im Mund. Dann war ein Mann, der hatte ein Büffelhorn und pustete da rein. Und ich dachte, jetzt kommt gleich so. Aber es kam nur Also so, als würde er sein, keinen Ansatz finden, aber offensichtlich sollte das so sein. Ich musste erst ein bisschen kichern, aber die machten alle mit großem Ernst weiter und klatschten alle und sangen. Und es war schon, also es hörte sich so cool an, wie es aussah. Und zu wissen, die singen jetzt nicht irgendwie, großer Gott, wir loben dich, übersetzt in ihre Sprache, was aber eigentlich aus unserer Kultur kommt, sondern die singen ein Lied, das aus ihrer Kultur kommt und das ihren Glauben ausdrückt. Das fand ich super, weil das ist der Netanja-Kirche sehr wichtig, dass die nicht irgendwie zu Abziehbildern von anderen Indern erzogen werden oder gar von Europäern, sondern dass die in ihrer Kultur, in ihrer Identität den christlichen Glauben leben können.
Das wird ja manchmal kritisiert, dass man sagt, ihr Christen, ihr zerstört die Kultur dieser Menschen, dieser indigenen Menschen.
Ja, da haben ja Missionarinnen und Missionare im Laufe der Jahrhunderte auch echt ganz, ganz viel falsch gemacht. Also da, sicher nicht aus bösem Willen, aber da ist ja auch ganz furchtbar viel falsch gemacht worden. Insofern kann ich die Kritik verstehen. Hab natürlich auch meine kritischen Fragen, die ich mitgebracht habe, an die Verantwortlichen der Netanja-Kirche gestellt. Und ich habe gemerkt, was die versuchen, ist, dass die Bonder gerade geschützt werden vor den schwierigen Dingen der Zivilisation. Also ein großes Problem ist Alkoholismus. Ein Bonder, der Christ wird, trinkt nicht mehr. Das verändert Dörfer, das verändert Familien, das verändert das Leben radikal. Ein Bonder, der Christ wird, gibt die Blutrache auf. Das verändert radikal. Diese panische Angst vor Gottheiten, die wirklich panisch ist, das können wir uns nicht vorstellen, die ist weg oder geht allmählich weg. Das ist sicher nicht alles von einer Minute auf die andere. Und einige Bonder lernen lesen und schreiben. Zwei junge Bonder-Frauen sind auf der Krankenpflegeschule, gehen hinterher zurück und kümmern sich medizinisch. Also die Bonder sollen gestärkt werden dafür, dass die Zivilisation sie nicht überrollt und unterdrückt und sie sich in ihr auflösen, sondern dass sie als Bonder frei und unabhängig bleiben, gestärkt durch den Glauben an Jesus und das, was sie rundherum da lernen und was ihnen Selbstbewusstsein gibt. Hat mich beeindruckt. Ob das in allen Fällen klappt, kann ich nicht sagen, aber hat mich vom Ansatz her sehr beeindruckt und was ich gesehen habe. Ich war nicht selbst in den Dörfern, werde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit leider auch nie kommen, trotz all meiner Neugier, aber das hat mich sehr überzeugt.
Du hast auch in deinem Buch beschrieben, dass du junge Frauen kennengelernt hast, die entweder in der Ausbildung sind zur Krankenpflege oder vielleicht schon fertig, die dabei sind, Deutsch zu lernen und mit dem Ziel, mal nach Deutschland zu kommen.
Das war auch so eine Begegnung, mit der ich nicht gerechnet hätte. Obwohl, natürlich habe ich das gehört, wir haben in Deutschland Pflegenotstand. In Indien gibt es sehr, sehr viele, sehr gut ausgebildete Pflegekräfte. Und jetzt kann man ja eins und eins zusammenzählen und überlegen, was tun wir dann und so. Mit all den Problemen, die das mit sich bringt. Und trotzdem war es nochmal was anderes, diesen vier jungen Frauen gegenüber zu sitzen. Ich glaube, ich kriege die Namen noch zusammen. Janaki, Meghana, Shyamala und Monika, genau. Alle so um die 20, alle aus einfachen, armen Verhältnissen. Allein, dass die Ausbildung zur Krankenschwester machen können. Die Mütter wahrscheinlich überwiegend Analphabeten, die Familien sehr, sehr arm. Und allein das ist schon ein riesiger sozialer Aufstieg. Und jetzt wissen Sie, es wird schwierig, in einigermaßen finanzierten, dotierten Arbeitsplatz zu finden als Krankenschwester in Indien und lernen parallel zu ihrer Krankenschwesterausbildung, zu der Zeit, als ich da war, hatten sie das Examen noch nicht, inzwischen haben sie alle bestanden, lernen sie Deutsch. Und das Interview, das wir geführt haben, war auf Deutsch. Also ich habe nicht so schnell gesprochen wie jetzt bei dir, ich habe einfache Fragen gestellt, aber wenn ich sage, warum arbeitest du als Krankenschwester? Und Janaki antwortet mir, ich möchte Menschen, denen es schlecht geht, helfen. Auf Deutsch. Das beeindruckt mich. Und dann frage ich, ja, wie habt ihr denn Deutsch gelernt? Und da gibt es eine Dorothy, die unterrichtet am Goethe-Institut und die unterrichtet sie, weiß nicht wie oft die Woche, online. Die sitzen dann vor ihrem Computer und lernen mit Dorothy Deutsch und sind schon erstaunlich gut, können sich verständigen. Inzwischen haben sie ihre B1-Prüfung gemacht und nicht alles auf Anhieb bestanden, aber Teile davon bestanden und lernen und lernen und lernen weiter. Und der Gedanke ist, dass sie in vielleicht nicht allzu ferner Zukunft in ein Alten- und Pflegeheim, das der Friedenshort, das Diakonissenmutterhaus Friedenshort in Freudenberg betreibt, dass sie dort zu viert hinkommen, dort als Gemeinschaft sich auch gegenseitig unterstützen und da in die Pflege einsteigen. Und dann eben nicht hinkommen, als erstes Deutsch lernen müssen, sondern Deutsch jedenfalls auf einer einfachen Basis, aber Deutsch können. Und ich muss schon sagen, auch da Hut ab vor den jungen Frauen, Hut ab vor denen, die das vorbereiten und auch sehr darauf achten, dass es nicht diesen Kulturschock umgekehrt gibt. Wir haben ja vorhin von meinem Kulturschock gesprochen, sondern dass die reinkommen. Und es ist ganz lustig, die erste von ihnen, die ich aufgezählt habe, Janaki, wir haben uns so ein bisschen angefreundet. Der habe ich damals die Bilder geschickt, der Fotograf von ihnen gemacht hat. Seitdem haben wir Facebook oder WhatsApp-Kontakt. Die schreibt mir, oh, lieber Christoph, morgen ist meine Prüfung. Du bitte beten zu Gott oder so. Also ich kriege mit, die sind dran und die brauchen auch oder... Ich glaube, ich empfinde so, sie kriegen ein bisschen Rückenwind, dadurch, dass ich ihr Schicksal gehört habe oder ihre Pläne gehört habe und jetzt das verfolge. Und ich hoffe, dass ich sie eines Tages in Freudenberg bei Siegen, ich weiß nicht, ob ich sie in den Arm nehmen darf, könnte ja zu viel sein, aber jedenfalls freundlich mit einem Namaste begrüßen kann.
Was war für dich die berührendste Begegnung? Also du hast ja ganz viele bewegende Begegnungen gehabt. Was hat dich am meisten bewegt?
Ich habe zwei Antworten darauf. Das eine ist die Intensität, die Hingabe, die Inbrunst, manchmal ganz positiv, mit der meine indischen Geschwister beten, glauben, lieben, hoffen, sich für andere einsetzen, für Gott da sind, auf Gott hören wollen. Das haut mich um. Das haut mich um. Aber das ist jetzt so ganz allgemein. Die Szene, die mich am meisten bewegt hat, spielt im Dschungel. Wir haben ein kleines Dschungeldorf besucht, sind dort in ein Kirchlein gegangen. Das ist vielleicht 3-4 Mal so groß wie unser Studio hier. Also mancher unserer Hörerinnen und Hörer hat wahrscheinlich zu Hause ähnlich viel Quadratmeter in seinem Wohnzimmer wie dort das ganze Kirchlein. Das war rappelvoll. Wir hatten einen typischen Netanja-Gottesdienst mit viel Musik und bunten Farben und vielen Grußworten. Und ich hatte auch zu predigen, was dann 2-mal übersetzt werden musste. Erst von Deutsch in Telugu, von Telugu in Oriya und so. Und als alles vorbei war und ich schon wieder auf dem Weg zurück zum Auto war, wurde ich zurückgerufen und kam in die Kirche rein. Und da standen 2 junge Leute, ich weiß nicht, 25 vielleicht, ein Ehepaar. Und die hatten die Tochter auf dem Arm und die wirkten ganz verstört, ganz ängstlich. Und dann erklärte uns der Bischof, jetzt ist gerade die Pastorin dieser Gemeinde gekommen. Es gibt Pastorinnen in der Netanja-Kirche seit 2 Jahren. Das ist die Pastorin gekommen und hat gesagt, die beiden wollen morgen getauft werden. Ist ja wunderbar. Wir waren dann auch bei der Taufe dabei, das wusste ich dann noch gar nicht. Aber, und jetzt kommt das, was mich so beeindruckt hat, die wollen den Göttern, vor denen sie noch so in Angst waren und den Zauberpriestern und so, den wollen sie absagen. Und guck mal, hier ist am Arm des Mädchens, ihres Kindes, ist noch ein Amulett. Und das wollen sie abschneiden und sie haben so Angst und sie bitten euch, dass ihr sie dabei unterstützt. Und ich sagte ihr, Simone, als ich das gehört habe, habe ich mich jetzt verhört? Wieso kann man denn Angst haben, wenn man Lederbändchen abschneidet? Aber dann sah ich die Augen von dem Mann und von der Frau und es war völlig klar, die hatten ihr Leben lang Angst eingetrichtert bekommen vor den bösen Mächten und nur wenn ihre Tochter dieses Amulett trägt, dann kann ihm nichts passieren. So, und jetzt sollen sie ihre Tochter davon befreien. Da war so dieses Hin- und Hergerissensein ganz deutlich zu spüren. Und ja, dann ging es ganz schnell. Da war eine Schere da und Rieke Rust, die mit uns unterwegs war oder mit der ich unterwegs war, die schnitt und Bischof Singh und ich bildeten dann mit erhobenen Händen so eine Art Schutzschirm über der jungen Familie. Und ich habe auf Deutsch gebetet. Der Singh hat es übersetzt. Was immer er übersetzt hat, das war sicher richtig. Ich habe echt überlegt, was betest du in der Situation? Das hat mir keiner im Theologiestudium beigebracht, so eine Szene. Habe ich nie hier in Deutschland bei meinen Konzerten oder Gottesdiensten erlebt und habe ganz oft den Namen Jesus genannt und dann immer mehr im Gebet gemerkt, ich freue mich total, dass sie jetzt die Freiheit bei Jesus suchen und ich wünsche ihnen, dass sie Befreiung auch erleben. Und dann waren sie, ja, jetzt nicht jubelnd, aber schon spürbar erleichtert hinterher. Das Amulett abzuschneiden war eine Kleinigkeit. Einige Frauen, die rundherum standen aus der Gemeinde, vielleicht waren auch Männer da, das erinnere ich nicht so, aber die haben gejubelt, haben das gefeiert und am nächsten Tag war die Taufe. Und ich habe gedacht, ich sehe die nie wieder, ich höre nie wieder was von denen, aber es würde mich sehr interessieren, was aus denen geworden ist. Und 2 Tage später kriegten wir einen Anruf, da waren wir auf dem Weg vom Dschungel zurück in die Großstadt und dann hörten wir, die hatten nach dieser Befreiung vom Amulett, das sich von nach dieser Absage den bösen Geistern gegenüber, an die sie vorher geglaubt hatten, und der Taufe, den Mut, dann zu Hause alles, was sie noch irgendwie erinnert hat an diesen Götzendienst, zusammenzutragen, auf einen großen Haufen zu legen und zu verbrennen. Und das finde ich so, das könnte aus der Apostelgeschichte sein, ein zusätzliches Kapitel. Und das war jetzt, das war im Jahr 2024 und das passiert vielleicht nicht täglich, aber immer wieder in der Netanja-Kirche. Mich hat das sehr begeistert. Ich habe mittlerweile mit manchen Leuten, die öfter mal in Indien oder in anderen Ländern mit ähnlichen Verhältnissen sind, gesprochen. Das kommt nicht selten vor. Ich hatte es so noch nie erlebt. Und ja, ich würde sagen, ich habe da was von der Kraft des Heiligen Geistes gespürt und auch von der Freiheit, die Jesus schenkt, in Gebundenheit hinein. So deutlich wie selten vorher in meinem Leben.
Was denkst du, was können wir in Deutschland, was können wir lernen von den indischen Christen?
Das tiefe Vertrauen Gott gegenüber. Ich habe Singh, der mir inzwischen zum engen Freund geworden ist, mehrfach gefragt, wieso kommt es, dass bei euch in der Kirche manchmal unglaubliche Wunderheilungen passieren. Nicht immer, aber manchmal. Und bei uns nicht. Oder bei uns höchst selten. Und dann wird er nachdenklich und sagt, ja, weißt du, Christoph, ihr habt eine Krankenversicherung. Ihr habt ein ADAC, wenn ihr in Not seid. Ihr habt alles Mögliche an sozialer Sicherung. Die meisten bei uns haben nichts. Die haben nur Gottvertrauen. Und entsprechend beten die auch. Und das weiß Gott. Und darauf reagiert er. Es ist kein Automatismus, ist keine Garantie. Auch indische Christen sterben, auch indische Christen leiden, aber da gibt es immer wieder mal Zeichen des Eingreifens Gottes und dieses tiefe Gottvertrauen, das ich in der Form, weiß ich nicht, selten aufbringe. Und die Erwartung Gott gegenüber und das, was dann in manchen Fällen später als Wunder passiert, das hängt schon nach meiner Beobachtung eng zusammen und ich möchte mich in diesem kindlichen Gottvertrauen auch immer wieder anstecken lassen, obwohl ich ja eher ein rationaler Typ bin, ein Theologe, der dann immer gleich skeptisch ist und überlegt, und kann man das denn so beten und so. Komm, vergiss es, sage ich mir selbst. Nimm dir da ein Beispiel an den Geschwistern. Und das andere, nicht lang fackeln, sondern helfen. Also da ist eine Not, hingehen. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter würde Jesus in Indien anders erzählen als bei uns. Aber das beziehen die sehr, sehr genau auf sich und auf ihre Situation und helfen dort, wo Not ist. Und Not ist zum Beispiel bei jeder Frau in einer armen Familie, die Witwe wird. Sie kann da natürlich nichts dafür, aber die Familie macht sie verantwortlich. Das ist Tradition. Und die Tradition hat es oft früher erzwungen, dass diese Frau sich in die Flammen, in denen der Leichnam ihres Mannes verbrannt worden ist, gestürzt hat, weil sie konnte nicht mehr weiterleben. Sie war ja schuld. Was für ein Unsinn. So, und das steckt noch in vielen Köpfen und sich dann um verlassene Frauen als Witwen ausgesetzt von der Familie wegen solcher blödsinnigen Traditionen, um sich um Witwen zu kümmern, das macht die Netanja-Kirche. Natürlich kann sie sich nicht um alle kümmern in der Stadt, das ist völlig klar, aber die Witwen, die ich da kennengelernt habe, wirklich verhärmte, zerbrechliche ältere Damen mit Strahlen in den Augen, weil sie eine Heimat haben, weil sie im Alter nicht allein gelassen werden. Das ist für mich so ein Beispiel, wo mich die Netanja-Kirche tief beeindruckt. Diese Witwen werden nie nochmal was Großes reißen oder zu großen Säulen werden in der Netanja-Kirche. Da wird nicht in jemanden investiert, der noch ganz toll werden kann. Aber es werden Menschen voller Liebe begleitet. Und wenn man dann sieht, dass die alten Damen Besuch kriegen von den Mädchen aus dem Kinderheim, Waisenmädchen, und wie die sich gegenseitig gut tun, dann merke ich, christliche Gemeinde, christliche Gemeinschaft hat was ganz, ganz Heilsames. Auch das lerne ich von meinen Netanja-Geschwistern.
Dankeschön, Christoph, dass du uns mit reingenommen hast in deine Reise. Du sprühst so richtig, man merkt, du bist total begeistert von dieser Reise, von diesen Begegnungen, die du dort hattest. Ich wünsche dir alles Gute und Gottes Segen. Das war das Gespräch mit Christoph Zehentner, Liedermacher, Journalist und Theologe und Autor des Buches »Was zählt, ist die Liebe«, erschienen im Brunnen Verlag. Sie finden es in unserem Online-Shop. Wir haben es verlinkt. Diese Sendung können Sie jederzeit nochmal hören und gerne auch weiterempfehlen. Danke fürs Zuhören. Wenn Sie mögen, bis bald wieder hier auf ERF Plus. Mein Name ist Simone Nickel.
Das Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die ERF Plus App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus. Tun ein